Im Mittelalter war man davon überzeugt, dass es Hexen sind, die den zerstörerischen Hagel auf die Menschen herabregnen lassen. Die Folgen waren nicht selten eine Zerstörung der Ernte und Hungersnöte. Heute verursacht der Hagel jedes Jahr Schäden in Milliardenhöhe, Tendenz steigend. Aber was passiert eigentlich in Gewitterwolken, wenn sich der Regen plötzlich in Hagel verwandelt und tennisballgroßes Eis auf den Boden prasselt? Den äußerst komplexen Vorgang der Hagelbildung besser zu verstehen, ist Ziel eines Forschungsprojekts am Karlsruher Institut für Technologie. Wenn sich in diesem Sommer dunkle Gewitterzellen über der Schwäbischen Alb oder dem Neckartal bilden, schwärmen die Karlsruher Gewitterjäger aus. Mit jeder Menge Messgeräten im Gepäck jagen sie den hagelschwangeren Wolken hinterher. Ziel, das Katastrophenphänomen Hagel aus nächster Nähe zu beobachten und die Vorhersage so zu verbessern, dass im Fall aller Fälle genügend Zeit bleibt, die schlimmsten Auswirkungen des Hagelschlags zu verhindern.
Es ist spannend, es ist gleichzeitig frustrierend, weil man immer feststellt, man ist am falschen Ort und zur falschen Zeit und erwischt das Gewitter dann vielleicht nicht. Also wir gehen so vor, wir haben morgens dann immer ein Briefing, da schauen wir uns die aktuellen Modelle an. Und da ist es tatsächlich sehr hilfreich, das aktuelle Modell des Deutschen Wetterdienstes, das wird stündlich neu aufgesetzt. Die Daten, die verfügbar sind, werden stündlich in das Modell assimiliert. Und das ist schon extremst hilfreich. Also da gucken wir erstmal, ist da eine konvektive Lage, also eine Gewitterlage zu erwarten? Wo ist die größte Wahrscheinlichkeit für Gewitter? Und dann kommt natürlich noch unsere langjährige Erfahrung. Wir wissen zum Beispiel, Karlsruhe, kein gutes Pflaster, wenn man Hagel oder Schwergewitter jagen will. Hier gibt es ganz selten Gewitter, hängt vermutlich mit den Strömungsbedingungen an. Da haben wir so eher so eine divergente Strömung, die die Gewitter auflöst. Und dann ziehen wir los und dann beobachten wir natürlich das Radar und dann verfeinern wir unsere Standorte, wo wir hinfahren, wo wir hinziehen. Im Idealfall direkt in den Einströmbereich der Gewitterzelle, wo wir uns dann positionieren und da unsere Messungen starten.
In seinem Büro auf dem Campus Nord des Karlsruher Instituts für Technologie kann der Gewitterjäger Professor Michael Kunz wahre Monsterbeispiele von Hagelkörnern vorweisen. In Plastik verewigt, beeindrucken sie nicht nur durch ihre Größe von 10 Zentimetern und mehr, sie sind auch mit seltsamen langen Ausbuchtungen versehen, die ihre extreme Gefährlichkeit beim Aufprall unterstreichen. Wenn man ein größeres Hagelkorn aufschneidet, kann man seine gesamte Entstehungsgeschichte in den Turbulenzen der Gewitterwolken ablesen. In der Mitte findet sich der sogenannte Embryo des Hagels.
Dieses Embryo, das ist eben entweder ein Graubelteilchen oder das kann auch ein großer gefrorener Regentropfen sein. Das ist die zentrale Wachstumseinheit und da haben wir so verschiedene Schichten. Und diese Schichten, das ist einmal das trockene, einmal das feuchte Wachstum. Wenn da jetzt unterkühlte Tröpfchen auf so einen Hagelkorn auftreffen und es kommt zum Gefrieren, dann wird Wärme freigesetzt. Die wird freigesetzt und kann dafür sorgen, dass die Oberfläche des Hagelkorns eben gerade so 0 Grad hat. Das heißt, da haben wir so eine Wasserschicht auf dem Hagelkorn und die Wasserschicht sorgt dafür, dass in die Poren, die durch den Gefrierprozess entstehen, Wasser eindringen kann und da haben wir eine klare, durchsichtige Schicht. Während wenn die Temperatur unter 0 Grad bleibt, dann passiert es nicht, dann kommt es direkt zum Auftreffen, zum spontanen Gefrieren und da sind ganz viele Lufteinschlüsse dann bei dem Aufbau in dem Eis drin und das erscheint dann so als milchige Schicht. Einerseits ist die Form der Hagelkörner entscheidend. Hier so ein eher rundes Hagelkorn. Das hier ist stacheliger. Da haben wir ganz viele Ausstülpungen. Und da können wir das Wachstum bestimmen. Dieser Schichtenaufbau, der äußert sich auch in der äußeren Form. Das kennen wir dann die Hagelkörner ein und schneiden sie durch und gucken den Schichtenaufbau. Wir haben einfach das Problem, in die Gewitter können wir nicht richtig reinschauen. Also mit dem Radar schon irgendwie, aber dann haben wir das Problem mit Signaldämpfung und alle Infos kriegen wir da auch nicht raus. Aber in so einem Hagelkorn steckt letztlich der ganze Lebenszyklus der Gewitterzelle und den gilt es zu entschlüsseln.
Was so einfach erscheint, Wassertropfen gefrieren und fallen als Eis vom Himmel, erweist sich in Wirklichkeit als hochkomplexer Vorgang.
Was wir brauchen, damit es zum Gefrieren kommt, ist ein Aerosol. Und diese Aerosole, die für die Eisbildung benötigt werden, das sind ganz spezielle. Wir nennen die Ice Nucleating Particle. Erstmal brauchen sie eine bestimmte Größe, sie dürfen nicht löslich sein. Seesalz zum Beispiel ist da kein guter Aerosol. Wüstenstaub ist gar nicht schlecht, Felsspat ist tatsächlich der beste. Und der Grund dafür ist, die Gitterstruktur muss ähnlich zu der Gitterstruktur von Eis sein. Wenn die Gitterstruktur sehr unterschiedlich ist, Dann kommt es bei den Bindungen zu Versetzungen und sorgt eben dafür, dass wenn sich ein Eismolekül bildet, dass es sofort instabil wird und die Bindungen wieder auseinanderbrechen. Das heißt, eine Struktur ähnlich zu der von Eis ist ideal. Und von diesen Aerosolen gibt es ganz wenig in der Atmosphäre. Wie viel das tatsächlich sind? Wir haben da auch Messungen, da kommen so auf einen Liter, kommen mal 10 oder mal 100 Teilchen und mehr ist das nicht. Da haben wir jetzt gesagt, diese Aerosole, diese Ice-Nucleating Particle brauchen wir für die Eisbildung. Jetzt haben wir zu wenig von diesen Teilchen. Was passiert? In so einer Wolke haben wir wenige Eisteilchen und ganz viele Wassertröpfchen mit einer Temperatur unter 0 Grad Celsius. Die nennen wir unterkühlte Tröpfchen. Und die lagern sich jetzt an die wenigen Eisteilchen an. Der Prozess geht extrem schnell, dieses Anlagern, diese Akkreszenz oder Bereifen. Und dann entsteht erstmal ein Graupelteilchen und aus dem Graupelteilchen dann im Bereich so unter minus 5 Grad, wo wir starke Vertikalgeschwindigkeiten, starke Turbulenz haben, da kann sich dann der Hagel daraus bilden.
So wird aus einem kleinen Graupelteilchen ein Hagelkorn in Tennisballgröße.
Letztlich ist es eine Frage der Verweilzeit. Also wie lang ist jetzt erstmal so ein Hagelembryo, also so ein Graupelteilchen und dann der Hagel in dem Bereich, wo er wachsen kann? Je breiter der Aufwind, umso besser ist es. Und wenn er sehr schmal ist, dann werden sehr einfach die Teilchen zu schnell aus dem Aufwind raustransportiert. Breite ist gut. Wenn der Aufwind zu stark ist, dann ist auch wiederum schlecht, weil dann bleiben sie eben nicht lang genug. Das heißt, die Teilchen müssen irgendwie so im Randbereich des Aufwindes bleiben und dann kann der Hagel wirklich richtig schön groß und stark werden. Schön ist es hier vielleicht der falsche Begriff angesichts der Schäden, aber Hagel kann dann eben bis zu 20 cm Durchmesser anwachsen. Ich hatte in der Schule gelernt, das ist so, Hagel besteht aus mehreren Schichten und die Schichten entstehen dadurch, dass das Hagelkorn nach oben transportiert wird, nach unten fällt, wieder nach oben transportiert wird, nach unten fällt. Alles, was wir beobachten, was wir messen, ist es nicht der Fall. Diesen Prozess kann man nicht ganz ausschließen, den gibt es vielleicht mal, aber das ist nicht der Hauptwachstumsprozess. Also ein Hagelkorn wird einmal nach oben transportiert und dann, wenn die Gravitation zu schwer ist, dann fällt es einfach zu Boden.
Im Rahmen eines Forschungsprojekts mit dem passenden Namen LIFT bringen die Karlsruher Gewitterjäger jede Menge Messgeräte mitten ins Katastrophengeschehen. Es geht den Forschenden um den Vergleich zwischen den Computermodellen, wie sie auch der Deutsche Wetterdienst benutzt, und der Realität vor Ort.
Es ist das Problem, wir können in die Gewitterwolke nicht richtig reinschauen. Wir haben so kleine Sonden, hat die Form eines Hagelkorns, Durchmesser 5 cm, und die versuchen wir in den Aufwindbereich reinzukriegen. Also mit Heliumballons, die Heliumballons sprengen wir dann ab, wenn die Sonde im Aufwindbereich drin ist, weil dann kriegen wir sogenannte Lagrange-Trajektoren oder annähernd Lagrange-Trajektoren. Das heißt, diese Zugbahnen dann im Aufwindbereich sind letztlich die Zugbahnen, die dann auch Hagelembryos und der Hagel dann vollzieht. Und die haben wir bisher noch nicht so beobachten können. Das ist tatsächlich das Neue. Da ist ein GPS-Sensor, da ist ein Temperatur- und Feuchtesensor. Daraus kriegen wir dann die Trajektorie, also die Zugbahn. Und Temperatur und Feuchte liefern uns dann die Informationen über die Bedingungen dann in der Gewitterwolke.
Zusätzlich werden am Boden Sensoren zur Bestimmung der Größenverteilung des Hagels aufgebaut. Dafür werden auch Drohnen eingesetzt. Besonders große Hagelkörner werden eingesammelt und tiefgekühlt ins Labor gebracht. Dreimal ist es den Gewitterjägern bisher gelungen, mittendrin das turbulente Gewittergeschehen zu vermessen.
Das erste Ergebnis war, die Zugbahnen sind sehr komplex. Also es ist nicht so, dass einfach erstmal dieser Ballon oder die Sonde eingesaugt wird, sondern da sehen wir so spiralförmige Bahnen, bevor sie den Aufwind erreicht. Dann im Aufwind sehen wir auch starke Turbulenz. Und wir hatten eine Gewitterzelle, das war eine ganz schwache Superzelle und haben da eine Vertikalgeschwindigkeit von 36 Meter pro Sekunde gemessen. Das sind knapp 130 Kilometer pro Stunde. Also schon extremst starke Vertikalgeschwindigkeit. Hat uns überrascht, wie hoch die ist. Wir haben insgesamt 3 Fälle, wo wir erfolgreich waren. Wir brauchen für die Statistik natürlich noch viel mehr Fälle.
Haupteinsatzgebiet der Gewitterjagd ist die Schwäbische Alb und das Neckartal. Hier entstehen die meisten Superzellengewitter. Hier ist auch das Hagelrisiko am größten.
Die Hypothese ist, wir sehen das in Modellsimulationen. Wir haben normalerweise bei Gewitterlagen eine Strömung aus dem Südwest. Da haben wir das Rheintal, da wird die Strömung erstmal kanalisiert, läuft parallel dann zu den Gebirgen. Vogesen und Schwarzwald. Und dann wird der Schwarzwald umströmt auf der Nordseite und auf der Südseite. Und das sorgt übrigens dafür, dass wir so eine divergente bodennahe Strömung um Karlsruhe und die Karlsruher Region haben. Und Divergenz am Boden heißt immer ein Absinken. Das könnte einer der Gründe sein, weswegen es bei uns hier relativ selten gewittert. Und im Neckartal dann, da haben wir dann das Gegenteil, nämlich die Konvergenz. Da trifft dann die Strömung einerseits, die um den Südschwarzwald läuft, andererseits die um den Nordschwarzwald läuft, die treffen aufeinander und bilden dann großflächige Konvergenz. So mal eine der Hypothesen, die ich 2010 publiziert habe, ob das tatsächlich so stimmt, bin mir nicht sicher. Was wir sehen, ist schon, dass diese Konvergenzbereiche eine ganz entscheidende Rolle spielen, aber vermutlich ist es kleinräumiger. Wir sehen tatsächlich, das haben jetzt auch die Beobachtungen und damit verbundene Auswertungen über einen längeren Zeitraum von zum Beispiel Radardaten ergeben, dass ganz häufig die Gewitter stromab zu dieser Region Feldberg entstehen. Da entstehen sie, dann ziehen sie weiter ins Neckartal. Neckartal ist sehr feucht, tatsächlich sogar feuchter nach unseren Messungen gegenüber dem Rheintal, erstaunlich. Und da können sie sich dann intensivieren, dann ziehen sie über die Schwäbische Alb und da haben wir dann tatsächlich das Neckartal. Schwäbische Alb, das ist der Hotspot von Hagelereignissen in Deutschland.
Die Hagelvorhersage des Deutschen Wetterdienstes ist schon relativ gut, dennoch soll das LIFT-Projekt noch einmal eine deutliche Verbesserung bringen.
Insgesamt ist das Problem aber eine ortsgenaue Vorhersage. Hagel verursacht ganz kleinräumig extreme Schäden, einen Teil kann man vermeiden. Natürlich, wenn man das Fahrzeug zum Beispiel in die Garage fährt, Rollläden hochmachen, alles was mobil und beweglich ist, wegschaffen. Nur dann hilft Ihnen eine Vorhersage, die da lautet, naja, irgendwo im Norden von Baden-Württemberg Gefahr von Hagel relativ groß, die hilft Ihnen nichts, weil da müssten Sie das an jedem dritten Tag machen. Worüber wir hier sprechen, sind Vorhersagen des sogenannten Nowcasting. Das sind Vorhersagen und darauf basierende Warnungen im Zeitraum der nächsten vielleicht 2 Stunden. Darauf zielt unsere Forschung ab, dass wir besser verstehen, wie die Trajektorien tatsächlich laufen, wie das Hagelwachstum läuft und wie wir das in den Daten, die operationell zur Verfügung stehen, auch besser erkennen können. In Form von jetzt Radardaten, konventionelle Radardaten, aber auch von Dual-Polarisationsradaren in Kombination mit den konvektiven Umgebungsbedingungen. Das ist so das Hauptziel, da erstmal das besser zu verstehen, wie dann das Hagelwachstum läuft, welche Signaturen wir beobachten können, um daraus dann letztlich diese Vorhersage und die daraus abgeleiteten Warnungen auf ganz kurzen Zeitskalen eben bis zu 2 Stunden dann verbessern zu können.
Und auch die Größe der zu erwartenden Hagelkörner soll vorhergesagt werden.
Aus dem Radar können wir schon genau sagen, da ist jetzt eine Gewitterzelle und die zieht jetzt mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit in die Region. Da sind wir auch schon viel weiter gekommen. Bei Superzellen zum Beispiel kommt zur Zellteilung, meistens stirbt dann die linke ab und die rechte intensiviert sich dann. Das hat was mit vertikalen Druckstörungen zu tun. Das heißt, diese Superzellen kann man ganz gut schon jetzt auch extrapolieren in die Zukunft, wenn man die Beobachtung hat. Wenn man jetzt aber noch mit relativ großer Wahrscheinlichkeit sagen kann, okay, da haben wir jetzt einen Hagel von vielleicht 5 Zentimeter, von vielleicht 3 Zentimeter, dann können sie eigentlich ziemlich genaue Warnungen rausgeben. Also nicht nur für den Landkreis, sondern tatsächlich auch ortsgenau. Es ist natürlich für sensitive Bereiche, für die Energieversorgung. Wenn man da an die Solarfelder denkt, da sind einige von den Solarzellen so angebracht, dass sie neigbar sind. Das heißt, wenn da ein Hagelsturm ankommt, dann hat man da auch die Chance, die Solarzellen aus der Hauptwindrichtung zu neigen, um damit dann die Schäden letztlich zu vermeiden.
Sogenannte Hagelflieger versuchen den Hagel zu bekämpfen, indem sie in Gewitterwolken Silberjodid ausbringen.
Silberjodid ist ein INP, also ein Ice Nucleating Particle. Der Grund dafür, dass Hagel so groß werden kann, ist, dass es zu wenig von diesen INPs gibt und die Idee ist halt einfach, dann sorgen wir dafür, dass es mehr gibt und dann gibt es vielleicht schon Hagel, aber der Hagel bleibt insgesamt kleiner und wenn Hagel relativ klein ist, hat er auch eine gute Chance zu schmelzen, bevor er den Boden erreicht.
Weltweit investiert vor allem die Landwirtschaft in die Hagelprävention durch Silberjodid. Für den Hagelexperten sind das zweifelhafte Investitionen. Bisher fehlt der wissenschaftliche Nachweis der Wirksamkeit.
Es gibt keine Publikation dazu, zumindest hier in Deutschland, die das belegt. Also wissenschaftliche Publikationen im Fachjournal, mehrfach peer-reviewed, das gibt's nicht. Trotzdem wird das Impfen gemacht. Mein Punkt ist allerdings, wir sehen in unseren Daten nicht. Also wir wissen ja, in welchen Regionen geimpft wird. Und in unseren Radardaten sehen wir das nicht, in den Schadendaten von Versicherungen, mit denen wir zusammenarbeiten, sehen wir das nicht, in den Blitzdaten sehen wir es nicht, in den Datensätzen über einen längeren Zeitraum sehen wir es einfach nicht, dass es eine Wirksamkeit hat. Ich will nicht ausschließen, dass es bei einzelnen Ereignissen tatsächlich auch mal dazu führt, dass der Hagel kleiner wird, das kann man auch nicht ausschließen. Ist aber die Frage, in anderen Fällen könnte es auch dafür sorgen, dass der Hagel größer wird. Wäre möglich, ja. Und im Modell kann man dann natürlich genau das machen. Man kann verschiedene Aerosole, die Konzentration ändern. Was sehen wir im Modell? äußerst komplexes Ergebnis. Wir sehen aber nicht, wenn wir die INP-Konzentration ändern, dass der Hagel kleiner wird. Es ist kein systematischer Effekt. Und das hängt eben damit zusammen, das Zusammenspiel der dynamischen und thermodynamischen Prozesse ist extrem komplex in so einer Gewitterwolke. Das ist nicht linear. Also nicht so, dass wir sagen, okay, dann nehmen wir einfach mehr von den Aerosolen und schon ändert sich alles. Nee, das funktioniert nicht. Die Gewitterwolke ist so dynamisch und so hochgradig nicht linear. Und da sehen wir das genau das, was wir in unseren Ergebnissen sehen.
Stefan Fuchs, Karlsruher Institut für Technologie.